Dann herzlich willkommen im Podcast. Wir würden Sie bitten, sich einmal vorzustellen.
Ja, guten Tag. Mein Name ist Pamela Reinsdorf. Ich bin 50 Jahre alt und seit dem Jahr 2000 in der Berliner Justiz tätig und davon 19 Jahre als Staatsanwältin bei der Staatsanwaltschaft Berlin und zurzeit Abgeordnete zur Generalstaatsanwaltschaft Berlin.
Können Sie uns sagen, wie man Staatsanwältin wird oder Staatsanwalt?
Ja, also man muss Volljuristin bzw. Volljurist sein und man benötigt derzeit im ersten Staatsexamen 7 Punkte und im zweiten Staatsexamen 8 Punkte. Ja, und von Vorteil bei der Bewerbung sind Schwerpunkte, die auch ein Interesse am Strafrecht schließen lassen.
Okay, und wie sieht Ihr Arbeitsalltag aus? Also was machen Sie den ganzen Tag, wenn Sie hier sind?
Ja, also ich habe in erster Linie tatsächlich einen Büroarbeitsalltag. Das heißt, ich komme morgens in aller Regel ins Büro und finde mein Arbeitspensum in Form von Akten vor. Pro Aktum ist meistens ein Fall enthalten und die einzelnen Akten bzw. Fälle schaue ich mir an und entscheide, ob das Verfahren eingestellt werden muss, ob weitere Ermittlungen erforderlich sind oder ob das Verfahren anklagegeeignet ist. Und hierfür können Klärungen im Tatsächlichen relevant sein, das heißt also zum Beispiel Auswertung von Ermittlungsinhalten oder aber im rechtlichen Bereich, und dazu gehören dann die klassischen juristischen Recherchen, wie man es auch im Studium macht. Ja, mitunter ist auch erforderlich, einen Sachverständigen zu suchen und zu beauftragen, zum Beispiel wenn es um Fragen der Schuldfähigkeit geht oder um medizinische oder technische Fragen. Und im Einzelnen differiert die Tätigkeit sehr danach, in welcher Abteilung man arbeitet. Es gibt verschiedene Spezialabteilungen innerhalb der Staatsanwaltschaft, zum Beispiel für Kapitaldelikte, für organisierte Kriminalität, für Betäubungsmitteldelikte, für Wirtschaftskriminalität, für Jugendkriminalität und noch vieles mehr. Also sehr bunt. Und je nach Tätigkeitsbereich variiert das Tagesgeschäft. Es gibt unterschiedliche Anforderungen und Themenschwerpunkte. Und das betrifft insbesondere die Auswertung von Aktenbestandteilen. Also gerade im Wirtschaftsbereich kann man sich ja vorstellen, Auswertung von Kontoauszügen, von Geschäftsunterlagen oder sonstigen Finanztransaktionen. Dann in anderen Bereichen auch die Auswertung von Chatnachrichten oder Telekommunikationsinhalten. Auswertung von diversen Gutachten, also Unfallgutachten, Waffengutachten, psychiatrischen Gutachten, Tatortberichten, Videoaufzeichnungen, Brandverlaufsgutachten und ganz viel mehr noch. Also man sieht, es ist ganz breit gefächert, und zu diesen Bürotätigkeiten im weitesten Sinne kommen diverse Termine. Das heißt also, wenn eine Sache angeklagt ist und die Hauptverhandlung ist anberaumt, dann geht ein Staatsanwalt oder Staatsanwältin zum Hauptverhandlungstermin oder zu den Terminen. Und es gibt je nach Tätigkeitsbereich noch diverse andere Termine, die man wahrnehmen kann. Und zum Beispiel Besprechungen innerhalb der Staatsanwaltschaft oder mit der Polizei, Termine beim Ermittlungsrichter. Es kann sein, dass Sie zum Tatort fahren müssen, um dort vor Ort Dinge zu regeln, dass die Teilnahme an Durchsuchungen erforderlich ist oder dass Sie selber auch Zeugen vernehmen oder auch Beschuldigte. Ja, insgesamt besteht viel Spielraum, wie man seine Arbeit organisiert. Letztlich ergibt sich da eine bunte Mischung aus dem Arbeiten mit Akten, digitalem Arbeiten, Telefonaten und Arbeiten im persönlichen Kontakt, und das kann man in erheblichem Umfang selbst gestalten. Hinzu kommt noch ein Anteil an Ausbildungstätigkeit. Das heißt zum einen die Ausbildung innerhalb der Staatsanwaltschaft, aber auch die Ausbildung von Praktikanten und Praktikantinnen und Referendaren und Referendarinnen. Ja, und da sind Sie natürlich auch herzlich willkommen.
Ja. Auf jeden Fall. Also
ja, an der Vielfältigkeit der Tätigkeiten ist bereits zu erkennen, welches breite Spektrum an Themengebieten einem als Staatsanwältin begegnet und dass es sich um einen sehr kommunikativen Beruf handelt. Also ich habe zu tun mit Verfahrensbeteiligten, mit der Polizei und mit Betroffenen aus den unterschiedlichsten Lebensbereichen, und die ganze Bandbreite dessen, was Menschen in Berlin erleben, gleich ob sie hier wohnen, ob sie hier arbeiten, hier ihren Urlaub verbringen, all das spiegelt sich in den Akten wider, und diese sind ein Querschnitt dessen, was also in Berlin passiert. Und als letztes noch, insgesamt lässt sich noch festhalten, dass es ruhigere Tage gibt, aber es sind auch Tage dabei, an denen zum Beispiel eilig Haftbefehle erwirkt werden müssen, sodass man aufgrund der gesetzlich vorgegebenen Fristen unter erheblichem Zeitdruck arbeitet. Und letztlich weiß man nie, was der Tag bringt. Meist viel Arbeit, häufig neue Fragestellungen und keine Langeweile.
Das klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ja. Und ich wollte noch hinzufügen, unsere Hörerinnen und Hörer sehen das ja nicht, aber sie sitzen ja in einem wirklich wunderschönen, also Haus, Gebäude mit sehr hübschem Park. Also die Bürotätigkeiten, wenn man da aus dem Fenster schauen kann, sind dann auch nicht zu langweilig, kann ich mir vorstellen.
Das stimmt. Also es ist ja ohnehin aufgelockert und man kann seine Mittagspause auch wunderbar im Park verbringen oder einfach mal durch die Straßen schlendern. Also es ist eine sehr schöne Umgebung tatsächlich.
Ja. Ja. Sie haben jetzt gerade vorhin gesagt, dass es verschiedene Abteilungen gibt. In welcher Abteilung sind Sie?
Ja, bei der Staatsanwaltschaft habe ich in der allgemeinen Abteilung gearbeitet, die diverse Sachen umfasst, die nicht in Spezialabteilungen angesiedelt sind, wobei auch in den allgemeinen Abteilungen spezielle Bereiche mittlerweile bearbeitet werden. Dann war ich einige Jahre in der Abteilung für Verkehrsdelikte, dann in der Abteilung für Immunität und Branddelikte, dann lange in der Abteilung für Kapitaldelikte, ja, und dann bin ich jetzt hierher gekommen.
Okay. Bunter Mix von verschiedenen Delikten.
Ja.
Gibt es einen Fall aus Ihrer Laufbahn, der Ihnen besonders in Erinnerung geblieben ist?
Ja, ich kann gar keinen einzelnen tatsächlich herausgreifen, weil ich das Gefühl hätte, den anderen Fällen nicht gerecht zu werden. Das ist tatsächlich schwierig, einen herauszunehmen und dann fallen einem gleich fünf andere ein, wo man denkt, naja, aber die müsste ich doch auch erwähnen. Also gerade bei den Tötungsdelikten bleiben die Fälle natürlich präsent, aber es gibt auch viele andere, zum Beispiel provozierte Verkehrsunfälle, wo Unbeteiligte in einen gewollten Verkehrsunfall verwickelt werden oder zum Beispiel auch Diebstahls- und Betrugstaten zum Nachteil älterer Menschen, die auf Hilfe angewiesen sind und sich deshalb Personen in ihrer Umgebung anvertrauen, um zum Beispiel Bankgeschäfte zu erledigen und deren Vertrauen dann ausgenutzt wird. Also all das sind natürlich Sachen, die hängen bleiben und ja, die man immer wieder erinnert. Doch konkret erwähnen will ich allerdings den Mord an einer 14-Jährigen, bei dem es uns, also dem Landeskriminalamt und der Staatsanwaltschaft, nach 11 Jahren gelungen ist, einen Beschuldigten zu ermitteln, der dann 3 Jahre später, also nach 14 Jahren und mittlerweile auch rechtskräftig, verurteilt worden ist. Die Mordkommission hat nie aufgegeben und immer wieder nach Puzzleteilen gesucht und das hat es letztlich ermöglicht, tatsächlich die Tat aufzuklären. Und hier sieht man, dass Hartnäckigkeit, Akribie und Beharrlichkeit auch Sachen sind, die man bei der Ermittlungstätigkeit benötigt.
Das heißt, man kann Vertrauen haben in die Ermittlung, dass sie nicht aufgeben und immer weitermachen.
Also gerade bei schwerwiegenden Delikten wird immer wieder geschaut, ob nicht doch noch irgendein Puzzleteil gefunden werden kann.
Jetzt dazu passend dann, was Sie gerade gesagt haben, haben Sie das Gefühl, diese bekannte Berufskrankheit zu haben, immer das Schlechte in Menschen zu sehen oder zu erwarten, wenn Sie immer nur mit Tätern, die irgendwelche Delikte verwirklicht haben, zu tun haben?
Ja, also es gibt viele Situationen, in denen ich mich tatsächlich aufmerksam verhalte, also zum Beispiel im Straßenverkehr, also wie gesagt, ich war in der Verkehrsabteilung tätig, wenn da ein LKW abbiegt, dann bleibe ich stehen, wenn ich nicht genau weiß, dass ich gesehen werde. Also da kann es auch grün sein für mich, ist mir völlig egal, da habe ich einfach schon zu viel gesehen. Oder beim Eintippen der PIN am Geldautomaten, da schaue ich auch immer, ob mir jemand über die Schulter guckt und das hat im privaten Bereich natürlich schon für das eine oder andere Schmunzeln gesorgt. ansonsten habe ich nicht diesen Eindruck. Also mir ist im Rahmen der Tätigkeit viel Zivilcourage und Hilfsbereitschaft in der Bevölkerung begegnet. Also zum Beispiel melden sich Würzleute bei der Polizei, wenn ein täglicher Stammgast auf einmal nicht mehr kommt, weil sie sich Sorgen machen. Oder Passanten greifen in einer Notsituation auf offener Straße ein. In einem Fall von einer Kollegin von mir ist dadurch auch die Entführung einer Jugendlichen verhindert worden, dass Passanten beherzt eingegriffen haben. Es gibt also, selbst bei der Bearbeitung schwerster Straftaten, immer wieder Aspekte, die zeigen, dass es auch das Gute gibt und nicht nur das Schlechte. Und es gibt immer Menschen, die zur richtigen Zeit das Richtige machen. Also man bekommt bei der Tätigkeit die gesamte Bandbreite menschlichen Verhaltens mit. Zum Glück nicht nur das Schlechte, sondern auch das Gute.
Dann würde ich direkt anknüpfen und Sie fragen, vor welche besonderen Herausforderungen der Beruf Sie stellt. Und besonders im Vergleich zu anderen juristischen Berufen.
Also die Tätigkeit ist sehr vielfältig. Sie erfordert abstraktes Denken und das Hineinversetzen in die unterschiedlichsten Situationen und Lebensbereiche. Es ist auch erforderlich, sich in andere Fachbereiche hineinzudenken, zum Beispiel bei der Auswertung von Gutachten oder der Frage, welche kriminaltechnischen Mittel zur Verfügung stehen könnten. Sie müssen entschlussfreudig sein und schnell reagieren können, zum Beispiel in der Hauptverhandlung, in Vernehmungssituationen oder wenn es darum geht, bestimmte Ermittlungsmaßnahmen zu ergreifen. Ja, und Sie müssen als Teil des Gewaltenmonopols des Staates Entscheidungen in grundrechtsrelevanten Bereichen treffen und Ihren Standpunkt vertreten. Ein Schwerpunkt liegt auf der Ermittlungstätigkeit und das grenzt die Tätigkeit von anderen juristischen Berufen ab. In Fällen schwerwiegender Kriminalität kann man oft die Ermittlungen von Beginn an begleiten, gestalten und strukturieren. Das heißt also zum Beispiel bei den Tötungsdelikten, man ist zunächst am Tatort, nimmt dann an der Obduktion teil. Allerdings kommt in die Abteilung nur jemand, der auch will. Das muss niemand zwangsweise machen. Also man arbeitet da mit der Gerichtsmedizin zusammen. Dann ermittelt man in der Zusammenarbeit mit der MOKO, also der Mordkommission, und beantragt Beschlüsse und Haftbefehle gegebenenfalls. Und wenn es zur Hauptverhandlung kommt, nimmt man die Termine wahr und dann kommt gegebenenfalls noch das Rechtsmittelverfahren und die Vollstreckung, die allerdings zum Teil in einer Spezialabteilung angesiedelt ist. Besonders hervorzuheben ist beim Ermitteln das kreative Arbeiten. Also stellt man sich vielleicht nicht als erstes vor bei so einem juristischen Beruf, aber es ist tatsächlich sehr kreativ. Die Idee zu haben, wie kann ich eine bestimmte Frage einer Antwort zuführen, wie kann ich manchmal auf Umwegen einen bestimmten Umstand klären oder zumindest Indizien sammeln, die in ihrer Gesamtheit eine Aufklärung ermöglichen, und wo ist das fehlende Puzzleteil. Und hierbei sind oft viel Eigeninitiative, kriminalistisches Gespür und Taktik und eine enge Zusammenarbeit mit der Polizei gefragt.
Oh, das klingt richtig wie aus dem Tatort. Da hat man gleich Lust, sich für ein Praktikum zu bewerben.
Das ist sehr gut.
Also Staatsanwälte schalten sich ja meistens erst ein. Wir haben ja jetzt schon von Kapitalverbrechen gehört. Sie sind in der Terrorismusabteilung. Der Staatsanwalt oder die Staatsanwältin kommt dazu, wenn es nicht nur um Kleinigkeiten geht, sondern der Prozessausgang insbesondere für den Angeklagten schwerwiegende Folgen haben kann. Haben Sie manchmal Angst, Fehler zu machen?
Ja, Angst nicht, die muss man tatsächlich ausblenden, aber Respekt. Es gibt natürlich komplizierte Fälle und besonders dynamische Ermittlungslagen, wie zum Beispiel eine Geiselnahme oder einen erpresserischen Menschenraub, die noch aktuell andauern. Und diese Lagen sind sehr herausfordernd, weil schnell reagiert werden muss. Es ist dann einfach nicht die Zeit, Punkt für Punkt alles schulmäßig durchzuprüfen und erstmal im Kommentar zu blättern. Da muss man besonders achtsam sein, sich auf seinen Erfahrungsschatz verlassen und eine Entscheidung treffen. Und vor solchen Situationen hat man natürlich Respekt, und das bedeutet aber, dass die Sinne noch mehr geschärft sind. Ja, neben diesen besonderen Herausforderungssituationen ist es wichtig, sich viel im Team auszutauschen, zum Beispiel über eine komplizierte Beweislage oder den Gang einer längeren Hauptverhandlung. Und hier sind hervorzuheben der kollegiale Rückhalt bei der Staatsanwaltschaft und die Hilfsbereitschaft. Es gibt immer die Möglichkeit, sich zu beraten und Argumente zu diskutieren. Und ich bin immer auf offene Türen und Ohren gestoßen. Und dieser lebhafte Austausch untereinander gehört auch zu den Dingen, die bei der Staatsanwaltschaft besonders positiv sind. Mir ist auch stets bewusst, dass hinter jeder Papierakte ein realer Lebenssachverhalt steht und dass dahinter Menschen stehen, die das in den Akten Beschriebene erlebt haben und auf die sich meine Entscheidungen auswirken können. Und auch dafür habe ich natürlich Respekt. Und das führt aber gerade dazu, besondere Sorgfalt walten zu lassen.
Oh, Wahnsinn. Ich würde so alle, was Sie den ganzen Tag machen. Boah.
Ja. Aber man wächst herein.
Ja.
Also es ist tatsächlich so, dass der Erfahrungsschatz natürlich immer mehr zunimmt und man hat sehr viel Hilfe von Kollegen, also gerade am Anfang. Ich habe ja auch gesagt, ein Teil der Tätigkeit ist die Ausbildung innerhalb der Staatsanwaltschaft, und gerade in der ersten Zeit bekommt man viel Hilfe und es wird einem auch das ganze Handwerkszeug beigebracht. Und dann wächst man tatsächlich hinein. Also es ist auch so, natürlich, wenn man dann seinen ersten Bereitschaftsdienst hat, wo man nachts dann ein Telefon in die Hand gedrückt bekommt, ist auch natürlich nicht in den ersten Monaten, aber dann irgendwann ist eben das erste Mal. Meist hat man dann Nummern von Kollegen mit dabei, die man anrufen kann. Und dann wächst man rein und sammelt seinen Erfahrungsschatz.
Ja, das geht ja wahrscheinlich, ja. Wenn ich das mal frisch aus dem Referendariat, du hast dann direkt. Ja.
Oh. Wobei es ist tatsächlich so natürlich, also Sie haben einen Gegenzeichner, der Sie unterstützt und der zunächst auch alles gegenzeichnet, also abzeichnet, was Sie machen. Aber tatsächlich ist es so, Sie kommen am ersten Tag hin und da liegt schon der erste Stapel Akten. Also Learning by Doing ist auch ein Anteil. Also als Praktikant können Sie sich ja schon versuchen, zu einer bestimmten Abteilung oder zu einem bestimmten Staatsanwalt oder Staatsanwältin auch zu bewerben, sodass Sie entscheiden können, wenn es denn machbar ist, organisatorisch, in welcher Abteilung Sie Ihr Praktikum machen. Und dann ist es in der Regel so, Sie können leider keine Akten mit nach Hause nehmen, sondern hier nur vor Ort anschauen. Aber Sie können sich die Akten anschauen, Sie können dazu recherchieren, zum Beispiel in der Bibliothek. Sie können sich mit Ihrem Ausbilder oder Ausbilderin austauschen. Und es umfasst natürlich auch, dass Sie zu den Terminen mitgehen. Also das kann sein Termine in der Hauptverhandlung, Termine beim Ermittlungsrichter, also zum Beispiel Haftbefehlsverkündung. Auch kann auch sein, wenn Sie in der Abteilung für Kapitaldelikte sind, dass Sie zum Tatort mitfahren dürfen. Oder, also da muss man allerdings dann schon erwachsen sein. Das wäre jetzt nichts für Schülerpraktikanten und Praktikantinnen. An der Obduktion teilnehmen, das kann organisiert werden, wäre aber auch natürlich kein Muss. Und Durchsuchungen, also es gibt, wenn die Termine zu der Zeit gerade stattfinden, wo Sie auch im Praktikum da sind, vielfältige Möglichkeiten, dass Sie auch an der Praxis teilnehmen und dann eben parallel dazu sich die Akten anschauen und vielleicht auch juristische Fragestellungen lösen.
Sie haben ja verschiedene Abteilungen durchlaufen und haben verschiedenste Verbrechen gesehen, aber auch ist es jetzt ja so, dass die Welt der Verbrechen sich mit der Digitalisierung verändert. Beispielsweise Bankräuber gibt es ja kaum noch, dafür nimmt die Cyberkriminalität zu. Inwiefern hat sich Ihre Arbeit dadurch verändert?
Ja, das Internet vermittelt ja eine gewisse Anonymität. Und dadurch haben bestimmte Deliktsbereiche haben daher zugenommen und sind zu einem Massenphänomen geworden, was mit entsprechenden Fallzahlen natürlich einhergeht. Und letztlich handelt es sich häufig um Kriminalität, die auch analog vorhanden ist, wie Betrug oder Beleidigungsdelikte, die nun mit den Mitteln des Internets umgesetzt werden. Hinzu kommt, dass Internetkriminalität nicht ortsgebunden ist. Das heißt, die Ermittlungsbehörden müssen über die Bundeslandgrenzen hinweg und gegebenenfalls auch international zusammenarbeiten. Das heißt also, dass IT-Kenntnisse mittlerweile zwingend erforderlich sind für die staatsanwaltschaftliche Tätigkeit. Aber für neue Kriminalitätsphänomene mit IT-Bezug, für organisierte Kriminalität mit IT-Bezug und für Fallgestaltungen, in denen es vertiefter IT-Kenntnisse bedarf, gibt es eine Spezialabteilung und die leistet zum Glück auch sonst Hilfestellung, wenn man mal nicht mehr weiter weiß.
Was ist denn Ihre prägendste Uni-Erfahrung?
Ja, hängen geblieben in Erinnerung ist natürlich der erste Eindruck, sich mit 600 Mitstudierenden in einem riesigen Hörsaal wiederzufinden. Und das ist jetzt natürlich derzeit wahrscheinlich ganz anders. Aber damals saßen wir tatsächlich mit 600 Mitstudierenden und man wusste gar nicht, wo bin ich hier gelandet. Zum Glück ist es dann doch recht schnell gelungen, sich einen Kreis aufzubauen, um gemeinsam zu lernen und gemeinsam durch das Studium zu gehen. Aber dennoch ist man immer wieder mit Konkurrenzsituationen konfrontiert worden. Und da würde mich auch interessieren, ob es es heute noch gibt. Im Rahmen von Hausarbeiten gehört es ja zu den Anforderungen, bestimmte Literatur und Rechtsprechung in der Bibliothek ausfindig zu machen. Und als ich studiert habe, ist es gerade gewesen, dass es regelmäßig vorgekommen ist, dass die Bücher, die zum Schreiben der Hausarbeiten benötigt worden sind, in den Regalen, in anderen Regalen in der Bibliothek versteckt worden sind oder die benötigten Seiten sind gleich ganz herausgerissen worden. Das heißt, man hatte endlich das Buch gefunden, wo die Lösung in Anführungszeichen drin steht und dann schlägt man auf und die Seite ist nicht da. Und da ging es ganz offensichtlich darum, sich einen Wettbewerbsvorteil dadurch zu verschaffen, dass andere die Aufgabe nicht lösen konnten. Und das gibt einem natürlich zu denken. Und es war dann tatsächlich erforderlich, die für Hausarbeiten benötigten Bücher gesondert einzuschließen. Und die wurden dann nur noch kurzzeitig verliehen, damit sie tatsächlich allen Studierenden zur Verfügung gestellt werden konnten.
Das ist tatsächlich heute auch noch so. Ich habe es noch nicht erlebt von irgendeinem Buch, aber es liegt auch unter anderem daran, dass jetzt natürlich die Online-Bibliothek immer weiter aufgebaut ist. Es ist schwierig, das für die anderen zu löschen. Aber doch Seiten rausreißen oder Passagen schwärzen, damit die anderen das nicht lesen können, das kommt schon immer noch vor.
Ja. Also ich habe es, um ehrlich zu sein, noch nicht an der Uni Potsdam, ist das nicht so Trend. Wir sind sehr kollegial, aber an anderen Universitäten hier im Raum Berlin-Brandenburg ist das immer noch gang und gäbe. Ja, aber das ist eigentlich ganz gut, dass wir jetzt mit zu Corona auch, dass die Leute viel mehr auch gelernt haben, wie gehe ich zum Beispiel mit Back Online um, weil, wie Donate schon gesagt hat, da kann man nicht so gut rausreißen, irgendwelche Seiten.
Das ist natürlich auch eine Riesenhilfe im Recherchieren, also das ist gar keine Frage.
Ja. Das ist schön, wenn man mit Schlagwörter ein, dann wird einem da vorgeschlagen, dann guckt man, was passt denn da, das ist schon einfacher.
Ja. Teile der Hausarbeit bei Google eingeben.
Wenn man einfach Dinge googelt, die man gerade wissen will, und dann kommt irgendwie zufällig von einem Professor genau so ein Aufsatz dazu, das ist schon so ein,
Das Internet ist nicht unpraktisch im Studium.
Ja, das glaube ich. Allerdings wird man natürlich auch mit ganz vielen Informationen konfrontiert dann muss das natürlich auch alles ausgewertet und gelesen werden.
Ja.
Klar, und gerade wenn man irgendwie eine Hausarbeit schreibt, dann wird ja teilweise so gescannt, ob jetzt irgendwelche Schriftstellen genau so sind, wie irgendwo anders.
Ja, genau, klar. Also, kopieren geht nicht. Nee, aber also ich glaube, da kommt dann so die, die juristische Fähigkeit mit rein, zu sagen, ich habe hier jetzt 1000 Aufsätze, was genau brauche ich davon, was ist richtig für meinen Fall? Dieses Filtern.
Eine Frage, die manche beantworten und manche nicht, haben Sie ein Guilty Pleasure?
Ja, muss ich tatsächlich überlegen. Ich würde sagen, einfach mal nichts tun. Ja. Also sich aus allem einfach mal herausnehmen und die Ruhe genießen.
Ja.
Gut, dann.
Welchen Tipp hätten Sie sich mit 20 gewünscht zu hören, also als Studentin?
Ja, körperlich beweglich bleiben. Also wenn man im Berufsalltag überwiegend am Schreibtisch sitzt und auch sonst meist sitzen verbringt, also in Besprechungen oder so, sitzt man meist auch schon wieder, ist es wichtig, von vornherein aktiv entgegenzuwirken. Und die Beweglichkeit bleibt nicht. Also es bleibt halt einfach nicht so, wie es ist, sondern es bildet sich zurück und es wird immer schwerer, sich zurückzuerobern. Und vom Grundsatz her habe ich das mit 20 natürlich gewusst, aber ich habe mir nicht vorstellen können und habe lange völlig unterschätzt, wie viel man für seine Beweglichkeit tun muss.
Nein, aber dann bedanke ich mich ganz herzlich dafür, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Ja.
Sehr viel Spaß,
genau. Vielen Dank für diesen Einblick. Das war ja doch eine ganze Menge, die wir gelernt haben. Ich bin gerade hin und weg von dem Berufsbild. vielen Dank für das Gespräch.
Ja, sehr gerne. Hat mir auch viel Spaß.